ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Daniel Biskup, Fotojournalist und Dokumentarfotograf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gastgeberin dieser Doppelkopf-Ausgabe ist Susanne Pütz. Barack Obama, Angela Merkel, Donald Trump, Putin, aber auch Mark Zuckerberg, die Schauspielerin Selma Hayek oder Jogi Löw, der Maler Georg Baselitz, Martin Walser, auch Helmut Schmidt haben sie porträtiert. In den 80er und 90er Jahren waren sie sowohl in Russland als auch auf dem Balkan unterwegs. Sie haben die Wiedervereinigung mit ihrer Kamera begleitet. Woher kommt dieser Wunsch, ganz genau hinzuschauen?
Einmal, weil ich Interesse an den Menschen und an Geschichte habe und ich hatte ja so viel Glück in meinem Leben, immer am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit, und die erwähnten Personen haben sich danach erst ergeben, also das kam erst mit der Zeit, aber am Anfang waren halt die Veränderungen in Osteuropa und da wollte ich genau hinschauen, um es zu erleben.
Sie sind in Bonn geboren, 1962, dort auch aufgewachsen, und Sie haben zuerst eine Lehre bei der Post gemacht.
Ja, ich bin dankbar, dass ich diese Lehre machen durfte, weil ich brauchte ein bisschen Zeit und ich habe lieber Fußball gespielt, so mit 14, 15, und ruckzuck war die Schule vorbei. Und dann haben meine Eltern gesagt, also wenn du jetzt nicht so lernen möchtest, dann musst du halt eine Lehre machen, und dann bin ich zur Post gekommen und habe dann während der Post schon meine Leidenschaft für Journalismus und Fotografie entdeckt. Und dann war auch irgendwann klar, wenn die Lehre zu Ende ist, dann gehe ich wieder zur Schule, mache Abitur und studiere, und so ist es dann auch gekommen.
Also so eine kleine Schlaufe gedreht.
So eine kleine Pause. Also praktisch, Jungs brauchen ja manchmal ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ich habe sie mir genommen.
Später haben Sie dann studiert, Geschichte, Politik und Volkskunde. War die Kamera damals schon Ihr Begleiter? Sie haben es gerade erwähnt, journalistisches Interesse war da.
Die Kamera ist eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr in meiner Seite. Auch schon da. Ich habe ja auch mein Studium und meine Schulzeit finanziert. Ich habe am Anfang geschrieben, dann fotografiert, und das ging immer parallel, und ich habe sie jeden Tag dabei, und viele Fotos sind ja auch im Vorbeigehen entstanden, und das ist mein Leben.
Jetzt ist das heute alles viel einfacher. Wir zücken mal so das Handy und machen ein Foto. Das stelle ich mir, als Sie 15 waren, noch ein bisschen anders vor. Und trotzdem immer die Kamera dabei gewesen?
Ja, man musste damals sparen, weil ein Film hat Geld gekostet. Ich hatte die Kamera dabei. Ich habe ja dann in Bonn auch Pressekonferenzen, Demos fotografiert, das erste besetzte Haus. Das, was so in Bonn als Bundeshauptstadt damals so geboten hat. Ich war ja der Herausgeber einer Lehrlingszeitung, die habe ich selber in Eigenregie gemacht, dann auch kopiert und verteilt. Genau, und das war halt so mein Hobby neben der Post, und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, sodass ich dann schon während meiner Lehrzeit wusste, ich gehe mal in diese Richtung.
Das heißt aber auch, Sie haben es schon angedeutet, also ein Film kostete Geld. Das heißt, man konnte auch nicht wild drauf losschießen. Man musste sich sehr wohl überlegen, was möchte ich fotografieren? Also haben Sie da auch so Ihren Blick quasi autodidaktisch schulen müssen?
Ja, also das war von Anfang an klar. Ich habe mich jetzt nicht auf Natur und Landschaft konzentriert, sondern auf Menschen und die politischen Ereignisse, die es damals auch in Bonn gab. Also dann gab es ja auf dem Marktplatz, dann kam der Herr Weizsäcker mit irgendwelchen ausländischen Gästen, und da konnte man einfach hin, und ich hatte dann so einen Schülerpresseausweis, und so hat sich das alles ergeben, und das war eigentlich eine interessante Erfahrung, weil man sehr nah dran war.
Sie haben es erwähnt, eine Lehrlingszeitung haben Sie rausgegeben. Was war denn da der Inhalt?
Der Inhalt war zum Beispiel 1980, ging es um die Olympischen Spiele in Moskau. Damals ist ja die Diskussion gewesen, Boykott oder nicht Boykott. Und ich habe damals einen Kommentar geschrieben, wo ich gesagt habe, die Sportler können nichts dafür, dass die Russen blöderweise in Afghanistan einmarschieren. Also wann sollte man eher die jungen Leute zusammenkommen lassen, weil die sich doch eher anders verstehen. Und ein Boykott würde dazu nichts bringen. Das war so der Tino. Und dann, was so im Postamt passiert ist oder was in Bonn passiert ist, man muss sich das jetzt nicht großartig vorstellen. Das waren 8 Seiten.
Ja, aber immerhin. Ja, gut, 8 Seiten zu füllen, genau, ist auch Zeit.
Aber das waren halt so die Sachen. Mhm. Und das war halt mein Hobby. Ich habe das gerne gemacht. Ich war auch der einzige Redakteur, weil die anderen fanden das nicht so interessant.
Aber die Fotos nochmal, um aufs Entwickeln zu kommen und Fotos machen. Das heißt, jedes Foto musste auch entwickelt werden. Damals haben Sie wahrscheinlich noch keine Dunkelkammer gehabt. Genau. Das heißt, Sie sind dann in einen Laden.
Das hat gedauert. Das hat gedauert. Aber dazu gibt es auch eine nette Geschichte. Ich habe auch schon Geld verdient. Mhm. Und zwar saß ich in Bonn mit meinem Freund Thomas Meyer. bei einem Kaffee und habe dann einfach so einen Film durchgezogen, so nennt man das, und habe 36 Porträts von ihm gemacht, habe die dann in dieses besagte Geschäft gebracht. 3 Tage später kam dann der Film mit den Fotos und ich habe sie dem Thomas gegeben und der gab sie seinem Vater und der gab mir dann 50 Mark.
Wow.
Das war damals 1978 eine Menge Geld. Also von daher wusste ich schon früh, dass man, heute ist es glaube ich wiederum anders, dass man mit Fotografie doch auch Geld verdienen kann.
Fotos machen, Fotos entwickeln, das war teuer, aber auch der Fotoapparat an sich war sicherlich kostspielig. War die erste Kamera ein Geschenk? Haben Sie die sich zusammengespart, geborgt? Wie war das?
Naja, die erste Kamera lag in unserem Haus. Das war die Kamera meines Vaters, eine Praktika TTL. Und mit der bin ich losgezogen und habe meine Bilder gemacht, bis mir dann zu meinem 18. Geburtstag meine Mutter meine erste Nikon geschenkt hat. Das war natürlich dann so ein Aufstieg, weil das war eine coole Marke. Ja, und dann habe ich fortan mit dieser Marke fotografiert und das mache ich bis heute.
Bis heute? Sie haben immer Ihre Kamera dabei, ja, auch hier im Studio.
Mir, genau, ja,
sie liegt neben mir. Nie ohne Kamera.
Genau, also das ist ja vorhin am Bahnhof. Ich habe in der Corona-Zeit auf Instagram ein Tagebuch gemacht über die Corona-Zeit, fast 1400 Tage. Und jetzt bin ich ja heute Morgen mit dem Zug angekommen und habe ich dann erstaunt festgestellt, wenn Sie im Bahnhof Frankfurt unterwegs sind, haben Sie noch diese alten Aufkleber, die jetzt schon mittlerweile 4 Jahre da rumkleben, mit der Maske aufziehen, Abstand halten. Da habe ich heute auch noch ein Bild gemacht von dem etwas abgetretenen Bitte Maske aufsetzen.
Das gibt auch,
weil
immer
es
auch
noch Zeitgeschichte ist. Ja, ja, genau.
Es gibt auch immer noch die Container, bitte die Tests hier entsorgen. Sehe ich auch immer mal wieder. Also
genau.
Zeitgeschichte.
Also von daher, und ich habe mit dem Haus der Geschichte in Bonn ein Projekt gehabt. Wie gesagt, auf Instagram habe ich dieses Tagebuch geführt und da mache ich heute ein Ukraine-Tagebuch, also die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Deutschland, dokumentiere ich da jeden Tag. Aber damals in dieser Corona-Zeit war es halt so, dass ich durch Deutschland gefahren bin und alles fotografierte, was so passiert ist. Und wir haben auch für das Haus der Geschichte, habe ich Ihnen Vorschläge gemacht, bestimmte Objekte zu sammeln.
Mhm. Genau. Das erste Bild dann aber, das von Ihnen ja ganz offiziell neben Ihrer Zeitung, Ihrer selbst rausgegebenen, gedruckt wurde, das war dann auch über 40 Jahre alt, damals erschienen in der Augsburger Zeitung auf der Titelseite. Was war da zu sehen?
Naja, es war so, ich habe während meiner Bayern-Kollegzeit, ich habe am zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und während dieser Schulzeit habe ich halt für die Regionalzeitung, für die Augsburger Allgemeine gearbeitet. Aber damals ging es erst los, ich habe bei der Zeitung angerufen und habe gesagt, ich fahre jetzt zu so einer Demo nach Nürnberg und werde dort fotografieren. Die haben sich gedacht, mei, der ruft irgendwie an. Naja, und ich bin dann dahin gefahren, dann habe ich die Bilder entwickelt und habe die dann morgens in die Redaktion, am Sonntagmorgen in die Redaktion gelegt. Und die haben nichts gesagt. Und am nächsten Tag schaue ich in die Zeitung tatsächlich auf der Seite 1 das Foto. Und so habe ich mir gedacht, okay, das geht ja alles relativ einfach. Und so hat sich das dann alles weiterentwickelt. Ich war nur etwas enttäuscht über das Honorar. Also Sie müssen sich überlegen, ein Film hat damals 5 Mark gekostet, die Entwicklung nochmal 5 Mark.
Mhm.
Und ein Abzug, wenn Sie selber gemacht haben, auch so 50 Pfennig. Und das Honorar war 12 Mark. Aber
das hat Sie nicht abgeschreckt.
Das hat mich nicht abgeschreckt.
Sie haben von da an ja sich vielfach auf den Weg gemacht, wie eben beschrieben, ich fahre da mal zu einer Demo, ich mache Fotos. Sie sind aber auch viel weiter gereist. Sie sind auch in die damalige Sowjetunion gereist. Hatten Sie dafür dann einen Auftrag in der Tasche oder sind Sie auch einfach los mit der Kamera?
Ja, der Auftrag, den hatte ich nicht in der Tasche, aber ich habe Geschichte und Politik studiert. Das war mein Auftrag. Und wenn Sie dieses Fach studieren und in der Tat passiert dann Geschichte vor der Haustür in der Sowjetunion, wo nach den etwas steifen Führern Brezhnev, Andropow und Schenjenko auf einmal dieser junge Gorbatschow die Politik auf den Kopf stellt, habe ich mir gedacht, ich schaue mir das mal an, habe 500 Mark gespart, bin dann mit einer studentischen Reisegesellschaft nach Moskau geflogen, damals noch über Ostberlin mit Interflug und habe dann eine Woche lang fotografiert, weil ich das erleben wollte. Ich wollte sehen, wie die Menschen in dieser Perestroika und Glasnost den Alltag gestalten. Ich habe dann diese Wandzeitungen fotografiert, wo die Leute stundenlang standen, um irgendwelche Artikel über Jelzin zu lesen oder über Korruption in sowjetischen Betrieben. Oder habe die ersten privaten Stände fotografiert oder linearen Geschäfte. Das war schon sehr interessant. Da war mir eigentlich klar, dass mein Thema wird in Zukunft Osteuropa sein.
Was haben Sie erfahren über diese Zeit?
Naja, ehrlicherweise zu der Zeit, ich sprach ja kein Russisch, sondern nur ein bisschen Englisch und es ging sehr oft nonverbal. Also es gab zu dem ersten, also 88, gab es noch nicht so viele Gespräche, aber die sind dann später gekommen. Und ich hatte das Glück, dass ich immer wieder mit jungen Leuten, mit Viktor Jerofejew, den ich dann später kennengelernt habe, Leute gefunden habe, die mir ihr Land näher gebracht haben, um es auch besser zu verstehen. Also das war ganz wichtig, dass sie die Hintergründe geblickt haben.
Der Blick durch die Linse, was hat der Ihnen ermöglicht?
Naja, man muss sagen, der Blick durch die Linse hat zwei Vorteile. Einmal habe ich die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass die Leute offen sind, also wenn ich mit ihnen kommuniziere. Und als Historiker sammle ich ja Material. Und ich habe schon sehr früh für mich entschieden, bestimmte Sachen nicht zu fotografieren, weil sie in 30, 40 Jahren genauso aussehen werden. Deswegen habe ich mich auf historische Ereignisse und Menschen konzentriert. Und das war bis heute mein Hauptthema. Und das ist wirklich das, was spannend ist, dass sich die Menschen vor meiner Kamera oft öffnen.
Gibt es da aber auch einen besonderen Trick? Also ich meine, es gibt viele Menschen, die mit einer Kamera in der Hand unterwegs sind.
Ich bin jetzt 62, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Trick, dass ich lächle, aber das ist mir angeboren. Aber ich glaube einfach, mein Interesse an Menschen ist ehrlich. Also das wird mir oft bescheinigt. Da habe ich früher nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber ich habe wirklich, bei mir hat immer jeder was im Haben und nicht im Soll. Und das merkt man vielleicht auch beim Fotografieren.
Mit Ihrer Kamera haben Sie sehr viel Zeitgeschichte festgehalten, eben nicht nur in der ehemaligen Sowjetunion, später auch dann die Wiedervereinigung. Dafür muss man sich ja genau umschauen, aber auch wissen, wo man hin will. Also im Vorfeld ist da ja durchaus auch Recherche notwendig, aber es gehört auch Glück dazu, oder? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Natürlich gehört auch Glück dazu, aber auch ein Gespür, dass man jetzt entscheidet, weil ich war ja immer nicht angestellt, ich war frei. Ich habe immer für mich die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, damals konnte man Radio hören und dann hörte man Nachrichten und dann hieß es auf einmal im Sommer 89, es machen sich viele Menschen aus der DDR nach Budapest auf und warten dort in einem Zeltlager vor einer Kirche. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich hin, um das zu dokumentieren. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, dass man von heute auf morgen, und damals war ich auch jung und fand das sehr aufregend, das Glück hat, sofort zu erkennen, was wichtig ist. Und das habe ich konsequenterweise bis heute durchgezogen und so sind diese Bilder entstanden, weil ich nicht hin und her überlegt habe, soll ich das machen, kostet das was, was bringt mir das, sondern ich wusste, ich muss da sein und wenn sie dann da sind, haben sie oft das Glück, Momente zu erleben, die dann auch wirklich spannend sind.
Bleiben wir mal bei diesem Zeltlager, was waren das für Momente, also wo Sie vielleicht auch heute noch denken, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass mir das begegnet.
Ja, es hat sich ja angekündigt, schon einige Wochen zuvor gab es ja dieses initiierte Durchtrennen der Grenze. Die Ungarn waren ja die ersten neben den Polen in Osteuropa, die begriffen haben, dass es Gorbatschow ernst meint und haben dann dieses Frühstück bei Sopron organisiert, da war ich nicht dabei. Aber das haben natürlich viele Bürgerinnen und Bürger aus der DDR irgendwie mitbekommen und sind dann bewusst nach Ungarn gereist, um dort ihren Urlaub zu verbringen, aber auch mit dem Hintergedanken, einfach vielleicht die Chance zu nutzen, auszureisen. Mhm. Und ich habe natürlich viele Momente erlebt, die mir heute noch Gänsehaut bereiten, weil es einfach so spannend war, dabei zu sein, mit diesen Leuten in Austausch zu treten und auch diese Hoffnungen zu erleben, die da waren. Und es waren vor allem sehr viele junge Leute, die gedacht haben, das ist jetzt die Once-in-a-Lifetime-Chance, ich muss es jetzt wagen.
Jetzt kamen Sie aus dem Westen, Sie waren jung, Sie sind auf junge Ostdeutsche getroffen. Haben die sich Rat geholt? Haben die gesagt, soll ich gehen, soll ich nicht gehen?
Nee, da war der Entschluss klar, sie wollten gehen. Sie haben nur auf die Stunde X gewartet. Es war ja so, dass die Vertretung, also die Bundesrepublik Deutschland, hat jedem dann einen Westpass schon ausgestellt. Und die Leute haben nur auf ihren Westpass gewartet und dann ging es dann auch Tage später los.
Die erste Musik heute in unserem Gespräch ist auch ein musikalisches Zeitzeugnis, verdammt lang her, von der Kölner Band Bab. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Ja, einmal ist es meine Jugend. Ich bin ja in Bonn geboren, das ist ja die Nachbarstadt von Köln. Und Bab hat mich von Anfang an begeistert. Und dann gibt es noch eine kleine Anekdote. Ich habe ja in Augsburg Abitur gemacht, das ist von Bonn 500 Kilometer entfernt. Und zwei Tage, nachdem ich in Augsburg ankam für meine Schulzeit, trat Bab auf, aber nicht in einer Halle vor 5000 Leuten, sondern nur vor 150 Leuten. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und dann haben mich die Leute von Bab gefragt, also wo man auch hingehen kann. Und ich habe ihnen dann gezeigt, wo man in Augsburg weggehen kann.
Verdammt lange, da hatte ich fast alles ernst genommen. verdammt lang her, da hatte ich ein Jettchen Glöf. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukam. Merkwürdig wohl, so manche Hass lang Glöf. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt hab ich kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herrennt. Den Schulterklopp werd ich niederhofiert. Sich ohne Rot zu weder Dinge Freund nennt. Und ich darf's drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fürs zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung ich nehme ich kund.
We'll be right back.
Verdammt lang her, ein Titel von Bab mit Wolfgang Niedecken. Daniel Biskup, Sie haben die Band persönlich getroffen, Sie haben es eben erzählt, aber Sie hatten dann auch wirklich noch persönliche Erlebnisse mit der Band.
Ja, ich bin mit denen dann in eine Kneipe gegangen, weil sie sich ja nicht auskannten in der Stadt, und so habe ich dann einen speziellen Abend mit Bab in Augsburg verbracht und wir waren beide neu in der Stadt.
Aber später haben Sie ihn auch dann porträtiert.
Später habe ich dann Wolfgang Niedecken in Köln fotografiert, genau, das ist...
1981 ist dieser Titel erschienen und in dieser Zeit auch das erste Bild von Daniel Biskup veröffentlicht worden. Wir haben eben über diese Anfänge als Fotojournalist und Dokumentarfotograf gesprochen und Sie sind damals mehrfach in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs gewesen. Inwieweit sind denn bei Ihrer Arbeit ja nicht nur die Kamera und das Bild wichtig, sondern auch die Menschen vor Ort, mit denen man ins Gespräch kommt? Fotografiert man erst, spricht man? Wie ist das?
Also natürlich spreche ich zuerst. Mhm. Also ich spreche die Leute an, mhm, in der Regel. Ich frage auch viele, ob ich sie fotografieren darf. Das habe ich schon sehr früh angefangen. Es ist nicht so, dass ich sie unbemerkt fotografiere. Natürlich Gruppen schon oder bestimmte große Menschenansammlungen. Aber wenn ich Porträts mache oder Leute weltweit auf der Straße sehe und ich sehe ein Bild, dann spreche ich sie an. In Amerika nicht so, weil da macht man es nicht so. Da sind die Leute auch, mach's einfach, sagen sie. Aber so in Deutschland habe ich es schon immer gemacht. Und da erfährt man auch eine ganze Menge, gerade auch in so Umbruchphasen in Russland oder auch dann später in der DDR oder in der CSSR bei der samten Revolution. Das ist dann schon sehr interessant, weil es für mich auch Informationen sind. Man lebt ja auch davon, dass man Sachen erfährt, um dann für andere Sachen aufmerksam zu sein.
Die Wiedervereinigung, die haben Sie in ganz eindrucksvollen Bildern festgehalten. Gab es, als die Mauer gefallen ist in diesen Tagen, ja, die sehr auffühlend waren, für Sie als Fotojournalist einen besonderen Moment, der Sie bis heute noch bewegt?
Also es gab eine Vielzahl von Momenten, weil allein diese, sag ich mal, 48 Stunden. Ich habe ja den Mauerfall so erlebt, ich saß in der Uni am 9. November. Und dann kam die Nachricht von Schabowski, dass ab sofort unverzüglich die Grenze offen ist. Und dann saß ich in Augsburg, ich habe einen Freund angerufen, Markus Böhm, und habe gefragt, hey Markus, weil er war schon ein paar Wochen vorher mit mir an der deutsch-österreichischen Grenze, als die Trabis kamen, ob er nicht Lust hätte, wieder mitzufahren. Und er sagte, ja klar, ich fahre mit. Und dann sind wir nach einer Stunde, nachdem die Nachricht im Fernsehen kam, im Auto gewesen und sind dann nach Berlin gefahren und waren dann 6 Stunden später da. Und dann begann also ein Fotomarathon. Ich bin von einem ehemaligen Grenzübergang zum nächsten gefahren und bin auf die Mauer gestiegen. Und das war wirklich Foto am laufenden Band, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hat man dann einen Rucksack voller
Filme? Ja, ja. Auch damals war es halt so, es gab dann auch eine Doppelbelichtung, weil man dann Film nicht richtig rausgezogen hat. Aber man musste auch sparen. Ich hatte jetzt nicht hunderte Filme, sondern ich hatte vielleicht da 30, 40 Filme. Aber 30, 40 Filme, für einen Studenten ist das viel Geld. Also.
Und Sie sind wieder mal losgefahren, einfach so mit Ihrer Kamera. Wo kommt man da an? Wo kommt man da auch unter nachts?
Naja, man kommt an, man ist dann im Auto und dann sucht man sich ein günstiges Hotel. Aber das Schlafen spielt ja keine wichtige Rolle in dem Moment, sondern Sie sind halt wirklich so fasziniert von diesem historischen Augenblick. Und mir war schon vorher klar, ich war 4 Tage vorher am Alexanderplatz mit dieser großen Demo und bin dann wieder zurückgefahren in die Uni und so weiter. Also ich wusste, das ist der Moment meines Lebens.
Andere Menschen schreiben Tagebuch, sie führen Tagebuch auf Instagram mit Fotos, sie machen vielfach natürlich ganz normal auch Fotos.
Damals noch nicht.
Aber damals noch nicht, heute. Sie haben mit ihren Bildern ja dieses unglaubliche Zeitgeschehen festgehalten, und dazu gehören auch Menschen wie Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher, Richard von Weizsäcker, nur mal um ein paar Politiker dieser Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er zu nennen. Wie hat dann das Porträtieren von Persönlichkeiten begonnen? Das kam ja auch noch zu Ihrer Arbeit dann dazu.
Das kam dazu, wo man sagen muss, dass die ersten 10 Jahre, 89 bis 99, war das Verhältnis Porträt Zeitgeschehen, weil ja ist ja sehr viel passiert. Es war der Jugoslawienkrieg, es war doch Umbruch in der Sowjetunion, in ganz Osteuropa. Das habe ich ja fast ausschließlich begleitet und ab und zu ein paar Porträts gemacht. Aber dieser Porträt-Part kam dann gewaltig 1999 dazu, indem Kai Diekmann, der damalige Chefredakteur der Welt am Sonntag, meine Bilder aus dem Kosovo sah. Ich habe den gesamten Jugoslawienkrieg fotografiert und im Sommer 1989 ging das Jahr in Kosovo weiter und in Mazedonien dann, wo die Flüchtlinge hinkamen. Und meine Bilder sind dann in der Taz und im Tagesspiegel in unterschiedlichen Magazinen gedruckt worden. Und Kai Diekmann sah das und wollte diese Fotos nachdrucken. Und einige Wochen später bekam ich von ihm einen Anruf, ob ich nicht sofort bei ihm anfangen möchte als fester Fotograf. Und da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, fest zu sein.
Aber es wäre die Chance gewesen, oder?
Ja, aber ich bis dahin ging es ja auch. Und ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, fest angestellt zu sein, weil ich kannte das nur von Fotografen, die saßen da und bekamen dann irgendeinen Auftrag. Und ich weiß, dass ich in bestimmten Feldern nicht so gut bin. Also war das für mich nie ein Thema gewesen. Aber es hat mich natürlich geehrt, dass der Chefredakteur der damals größten Sonntagszeitung mich sofort einstellen wollte. Aber wir sind dann zu der Idee gekommen, dass wir frei zusammenarbeiten. Mhm. Und dann sage ich so ein bisschen flapsig, also seit Sommer 89 war das so ein bisschen wie eine Drei-Wetter-Taft-Werbung. Die Älteren werden noch diese Werbung kennen. Moskau, Peking, genau. Und Washington.
Die Sonne
und so
brennt.
Die Sonne brennt. Und das veränderte sich und Kai Diekmann gab mir dann die Möglichkeit, mit ihm oder auch ohne ihn praktisch diese Menschen dieser Welt kennenzulernen.
Also Sie waren nonstop im Flugzeug.
Ich war heute, das klingt das nicht mehr so cool, aber ich war in der Tat nonstop im Flugzeug.
Wenn man solche prominenten Politiker, aber auch Schauspieler wie Roger Moore oder auch dem Papst porträtieren kann und ihnen dann auch begegnet. Sie haben vorhin angedeutet, ja, Sie haben ein Händchen für Menschen, aber das ist jetzt nochmal vielleicht eine andere Hürde, sag ich mal. Wie begegnet man denen und wie schafft man da eine Atmosphäre, dass das Gegenüber sich öffnet?
Ich habe wirklich das Glück. Also einmal bin ich zu Menschen, egal ob es jetzt der Straßenkehrer in Anführungszeichen auf der Straße ist oder der Papst, gleich freundlich. Und ich glaube, die Leute merken mein Interesse, ob es jetzt auch der Papst oder andere bedeutende Persönlichkeiten dieser Welt sind. Das merken die und ich bin vielleicht im Umgang relativ unkompliziert. Also ich bin immer freundlich. Ich kann mich vielleicht auch leicht auf Stimmungen einlassen und spüre den Moment, was geht nicht. Und ich glaube, das sind so viele Einzelheiten, die dann das Gesamtbild dann ausmachen. Und bisher hat es so funktioniert. Und ich habe das Gefühl, und das habe ich dann immer auch ein bisschen mitbekommen, dass die Leute das dann auch gerne machen. Das sieht man ja auf den Fotos. Und ich habe ja 20 Jahre lang Helmut Kohl begleitet und der war ja kein Freund der Kamera. Also, aber es ging, weil er das irgendwie geschätzt hat.
Auch Angela Merkel?
Angela Merkel auch. Ich war nicht ihr persönlicher Fotograf, aber ich habe sie immer wieder begleitet oder Porträts gemacht. Da gibt es den ersten Teil, da war das, sag ich mal, einfacher. Beim zweiten Teil hat sie wahrscheinlich gesagt, ich brauche nicht mehr so viele Fotos. Aber so die ersten 10, 15 Jahre war das total unkompliziert. Also dann habe ich auch mit ihr spannende Momente erlebt. Und man sieht das an den Bildern auch. Es gibt ja da auch Bücher, sonst würde es die ja nicht geben.
Man kann das auch auf ihrer Homepage sehen. Also es ist ganz, ja, auch besonders zu bemerken, wie unterschiedlich sie die Menschen darstellen, auch in unterschiedlichen Situationen. Aber es ist immer ein Porträt. Also man sieht immer diesen Menschen. Und deswegen habe ich auch gefragt, wie schaffen Sie das, sie zu öffnen, weil sie sehen offen aus.
Ja, ich glaube, dass ich das Glück habe, dass sich die Menschen öffnen. Also ich kann Ihnen nicht genau erklären, woran das liegt. Also ich glaube einfach, dass ich nicht griesgrämig bin, dass ich sage, Mensch, das ist doch jetzt eine schöne Situation. Ich habe die Möglichkeit, den oder den kennenzulernen und andere Leute würden da sehr viel drum geben, um das zu erleben. Und bei mir war das, sage ich mal, ein Bestandteil meines Alltags. Und das hat mich schon immer so mit sehr viel Glücksmomenten ausgestattet und die habe ich vielleicht zu dem Termin hineingetragen und dann ist das auf das Gegenüber übergesprungen und so sind die Bilder entstanden.
Jetzt sind da Menschen dabei, die so richtige Stars sind, aber auch Politiker, natürlich aber auch Menschen, ja, die vielleicht im heutigen Zeitgeschehen ein bisschen schwierig uns erscheinen. Also wenn ich jetzt an Donald Trump oder auch Putin denke, wie begegnet man denen?
Genauso wie allen anderen auch, aber das Interessante ist ja, dass die ja gar nicht schwierig sind, zumindest in dem Augenblick, wo ich sie treffe, sondern sie wissen, dass ich da bin, sonst würde ich, also das ist ja keine Zufallsbegegnung, sondern man wird eingeladen, man ist dann, und dann ist es genauso bei den beiden, die sie genannt haben, ich sage ihnen, was ich mir vorstelle und sie setzen das dann um. Und das ist vielleicht das Glück, das ich habe, dass alle, vom Papst bis Putin, auf meine Ideen eingegangen sind und das umgesetzt haben. Und da kann ich wiederum auch nicht sagen, weil ich ja nicht dabei bin, wenn ich fotografiere. Das müsste jemand machen,
der das beobachtet,
was dann, sag ich, der Magic Moment ist, dass das dann so ist, dass dann Putin sich über das rote Telefon zu mir beugt und guckt und was auch immer. Oder dass er auch noch nach Mitternacht sagt, ja klar, können wir ein Porträt machen. Oder dass sich Trump an den Schreibtisch setzt mit dem ganzen Verhau und mit dem großen Papierkorb aus einer Papiertonne. Ja? Also das ist ja das Interessante. Aber das Interessante auch bei meiner Fotografie ist, dass ich ja ohne Assistent arbeite. Das ist vielleicht der Schlüssel. Nicht mit viel Licht, sondern, das habe ich in letzter Zeit angefangen, weil manche das wollen, sondern das Licht nutze, das da ist. Und das Entscheidende ist, gerade bei den Merkel-Fotos, da war ich mit ihr alleine. Und meine Erfahrung ist, wenn sie mit Leuten alleine sind, bekommen sie das bessere Ergebnis, weil kein anderer zuschaut. Und ich habe auch mal ein bisschen Stress gehabt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil ich gesagt habe, hier, nach dem Interview, ich würde jetzt gerne noch 5 Minuten mit der betreffenden Person alleine sein, weil sonst gibt es dann noch ein Gespräch und hier und da. Und man kann in kurzer Zeit, man braucht gar nicht so viel Zeit, man braucht 2-3 Minuten, dann können sie ein gutes Bild machen. Aber sie können es noch besser machen, wenn sie alleine sind.
Gehen Sie mit einer konkreten Vorstellung dann in so einen Termin? Sie agieren in der Situation.
Ich agiere in der Situation. Ich informiere mich über Leute, wenn ich nicht viel weiß. Dann schaue ich halt, weil sie brauchen ja auch Gesprächsthemen. Und so haben sie mit vielen Menschen Schnittmengen. Das ist das Interessante.
Musikalisch schlagen wir jetzt eine Brücke nochmal Richtung 1989 zur Wiedervereinigung, und zwar mit Musik von Liza Stansfield.
Ja, das war so. 9. November, wenn ich jetzt im Radio höre, das ist das Lied des Mauerfalls. Mit neben Phil Collins. Die beiden haben praktisch damals die Radiosender dominiert.
Give up looking for my baby.
I can't find my baby, I don't know.
All Around the World von Lisa Stansfield hier im Doppelkopf von HR2 Kultur. Heute mit Daniel Biskup. Und dieses Gespräch, das gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Der eben gehörte Titel, der stammt aus dem Jahr 1989, dem Jahr, als die Mauer aufgegangen ist zwischen Ost und West. Schier unendliche Bilder gibt es über diese Zeit, auch von Ihnen, Daniel Biskup. Sie sind in dieser Zeit nicht nur gen Ostdeutschland gefahren und haben dort fotografiert, Sie haben das auch noch danach getan und tun das bis heute. Wie umfangreich ist denn Ihr Archiv dazu? Können Sie das überhaupt überblicken?
Ich versuche das täglich irgendwie im Griff zu bekommen und es ist wirklich sehr umfangreich, weil ich ja seit 1989 fotografiere. In der Zeit sind sehr viele Bücher entstanden, weil ich dann zu unterschiedlichen Jubiläen dann Bücher herausgebracht habe, die dann einen Teil der Bilder zeigen. Aber ich habe noch so viele Bilder, die nicht veröffentlicht sind. Aber das ist das Spannende, weil ich in den Bildern, wenn die 20, 30 Jahre zurückliegen, eine ganze Menge dann noch erkenne. Aber jetzt habe ich vor 4 Jahren angefangen, Bilder für ein neues Projekt zu machen, das dieser Tage herausgekommen ist, weil mir irgendwie klar war, dass es zwischen Ost und West einen Graben gibt und die Menschen vor allem in Westdeutschland verstehen nicht, warum der so ist. Und ich habe das Projekt Spuren angefangen zu dem gleichnamigen Buch, wo ich dann an circa 200 Tagen in 4 Jahren durch Ostdeutschland gereist bin und diese Spuren der DDR eingefangen habe, um zu erklären, dass es auch vor allem in den Städten jenseits von Jena, sage ich immer, bis heute ganz anders ist, weil sie mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben als Städte in Westdeutschland.
Das heißt, Sie haben auch nochmal einen ganz anderen nahen Kontakt zu den Menschen bekommen. Wie ist denn Ihr Blick auf die vergangenen Jahrzehnte zwischen Ost und West? Sie haben die ja begleitet.
Ja, man kann natürlich sagen, diese 35 Jahre, die wir dieses Jahr vereinigt sind, haben unterschiedliche Episoden. Nach dieser Euphorie ging leider schon sehr bald, man kann eigentlich schon sagen, für viele mit der Einführung der D-Mark, die ja so gewünscht worden ist, sehr viel verloren, weil die Leute dann erkennen mussten, ich habe zwar die D-Mark, aber keinen Job. Zum Beispiel in der Landwirtschaft sind am Tag der Einführung der D-Mark, also in dem Monat Juli, dann 90% der Leute arbeitslos geworden. Dann nach der Wiedervereinigung ging es weiter mit der Industrie, dass ca. 80% aller Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter in der DDR auch arbeitslos geworden sind. Also gab es diese Phase der Transformation. Die Leute sind zwar auf die Straße gegangen, das hat im Westen keiner so richtig mitbekommen. Und dann gab es, sag ich mal, die 90er Jahre. Das ging dann so jenseits der großen Öffentlichkeit. Dann gab es ein bisschen Ruhe und dann veränderte sich vieles ab 2014, ab 2015 mit der Flüchtlingskrise, dann mit Beginn von Pegida. Ja, und heute, wenn man den 23. Februar als ein neues Datum sieht, dann sieht man, als würde es 2 unterschiedliche Länder geben, wenn man auf die Landkarte schaut. Der Osten wählt komplett anders als der Westen. Das hängt alles mit den Erfahrungen vieler Menschen aus den letzten 3 Jahrzehnten zu tun und vor allem aus den letzten 10 Jahren. Aber grundsätzlich ist es so, ich will nicht sagen, dass das bei allen Ostdeutschen so ist, aber bei einem Großteil, dass sich viele bis heute nicht so richtig zugehörig fühlen. Das ist so mein Eindruck. Und dass ich nach wie vor, das habe ich schon 1991 bei einer Leipziger Montagsdemos, die es dann auch gab, fotografiert, als Bürger zweiter Klasse. Jetzt können wir sagen, im Westen, ja, aber das kann doch gar nicht sein. Die Menschen haben so viel Geld bekommen, die Städte sehen blitzblank aus, die Autobahnen sind besser als in NRW. Aber das ist das eine. Das eine ist Geld und die Sanierung der Infrastruktur. Aber die Wertschätzung von Biografien, die Wertschätzung von Lebenslinien ist die andere Sache. Und da muss man sagen, hat sich der Westen, das ist meine Erfahrung, nicht so richtig interessiert, sondern man hat zur Kenntnis genommen, dass es jetzt auch noch Bürger in Ostdeutschland gibt. Und das war's.
Gäbe es was, was das Ganze kitten kann?
Ehrlicherweise kurzfristig nicht. Also das ist so meine Erfahrung, weil es geht momentan, das muss man ehrlicherweise sagen, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, sind die Leute, die, sag ich mal, eine Wiedervereinigung leben, die sind eher aus Ostdeutschland in den Westen gezogen. Einmal, weil es da eine andere Arbeitssituation gab und weil da die Kinder andere Möglichkeiten hatten. Aber es gibt natürlich Inseln wie Dresden, wie Jena, wie Leipzig, wie Schwerin, die sind nach wie vor spannend und wo dieser Konflikt gar nicht so groß da ist. Aber wenn sie in Orten sind, wo die Bevölkerung um 40% zurückgegangen ist, dann können Sie es deutlich spüren, wie die Leute enttäuscht sind, weil ihre Enkel nicht mehr vor Ort sind, weil sie sehen, dass die Stadt weiter stirbt. Weil, nehmen wir mal eine Stadt wie Lauchhammer, die zur Wendezeit 24.000 Einwohner hat und jetzt knapp 14.000, da können Sie davon ausgehen, dass in 5 Jahren nochmal 1.000 weg sind und dass der Leerstand weiter zunimmt.
Sie sind für Ihr Buch an 150 Orten in Ostdeutschland nochmal gewesen, von Stralsund bis Schmalkalden, von Frankfurt-Oder bis Wennigerode. Spuren heißt dieser wirklich, hier liegt der dicke Bildband und wenn man darin blättert, dann sieht man Bilder, die aussehen, als wären diese Fotos eigentlich 1989 entstanden. Also da sieht man, Sie haben zum Beispiel alte sozialistische Wandbilder mit Arbeitern und halstuchtragenden Pionieren. Man sieht auch ganz stolze Simson-Fahrer mit ihren Mopeds. Alte Ladenschilder, verlassene Häuserzeilen, ganz vielfältige Perspektiven also. Wie haben Sie schlussendlich entschieden, welche Bilder Sie für dieses Buch auswählen?
Also einmal sind diese Bilder ja maximal 4 Jahre alt und 50% sind von 2024. Das war mir ganz wichtig, das darzustellen. Mir war vor allem wichtig darzustellen, dass es nur Sachen gibt, die es in Ostdeutschland gibt. Also Simson-Fahrer, das ist natürlich Kult, aber diese leerstehenden Wohnungen, die finden Sie
diese
in Westdeutschland.
Diese Vernagelten.
Ja. Sehen Sie in keiner Stadt. Es gibt natürlich Städte, die im Westen nicht so prosperierend sind, aber sie haben keine 10%, 20%, 30%, 40% Abfluss von Menschen, sondern da gibt es eher begrenzten Zuzug. Und das ist etwas, was man nur dort sieht. Und mein Punkt war einfach zu zeigen, was vor Ort die Leute täglich sehen. Also sie sehen zum Beispiel in Zittau das ehemalige Robowerk, was von der Natur zurückerobert worden ist. Oder sie sehen in Stendal Süd die leerstehenden Plattenbauten, die bis 2029 zurückgebaut werden. Oder sie sehen in Elsterwerda ein ehemaliges Konsumrestaurant, was verbarrikadiert ist und leer steht, was bis heute an bestimmte Sachen erinnert.
Also ich höre da auch raus, dass Ihr Blick der ist, was macht das mit den Menschen?
Genau, was macht das mit den Menschen? Ich habe im Vorwort geschrieben, kann es sein, dass leerstehende Wohnungen wie offene Wunden sind oder dass der Verlust von Generationen, die nach dem Abitur oder nach der Ausbildung in den Westen gehen, die Menschen traurig machen. Das sind alles Sachen, die man nicht nachvollziehen kann, wenn man in Westdeutschland ist, weil dort sich diese dramatischen Veränderungen nicht abgespielt haben. Und das muss man so sagen. Also ich würde jedem empfehlen, einfach mal einfach nur von der Autobahn ein Stück über Land zu fahren. Und dann versteht man, warum die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind.
Es gibt nicht nur Ihre Bildbände, sondern es gibt auch immer wieder Ausstellungen mit Bildern von Ihnen. Zum Beispiel im Haus der Geschichte 2020 gab es eine Ausstellung mit dem Titel Nach dem Mauerfall oder die Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig war mit Test the West übertitelt. Das war ja ein bekannter Spruch aus der Zigarettenwerbung nach der Wende und den haben Sie ganz bewusst gewählt.
Ja, den habe ich ganz bewusst gewählt. Also müssen Sie sich vorstellen, 1990 ging das ja los. Die Städte sahen halt noch so aus, wie sie aussahen. Es gab nicht viel Farbe, sondern es war alles grau. Und sie sind von heute auf morgen mit einer Armada von großen Plakatwänden übersät worden. Und damals Test the West passte ja, konnte man überall sehen. Und ich habe viele dieser Motive dann eingefangen, die natürlich dann nach 30, 35 Jahren eine ganz andere Symbolik bekommen.
Neben Zeitgeschichte oder auch Zeitgeschichte ist eine Veranstaltung wie die Love Parade. Auch die haben Sie dokumentiert. Dazu gibt es in Bonn demnächst eine Ausstellung. Was war da Ihr Blick dabei?
Naja, ich habe ja in meinem Leben unterschiedliche Themen langfristig betreut oder begleitet. Und die Love Parade ist ja auch ein Ergebnis der 90er Jahre. Und mir war klar, wie ich den Umbruch in der Sowjetunion dokumentiere oder das Zusammenwachsen bei der beiden deutschen Staaten, habe ich praktisch auch dieses Thema genommen und habe das immer wieder fotografiert, Jahr für Jahr. Und dann ist in der Corona-Zeit dieses Buch entstanden. Und jetzt wird das Material, das in diesem Buch zu sehen ist, in einer Ausstellung mit dem Haus der Geschichte in Bonn gezeigt ab Mai.
Was wären Sie eigentlich geworden, wenn Sie nicht Fotograf geworden wären?
Ich wäre wahrscheinlich an der Uni geblieben, hätte da irgendwas gemacht oder vielleicht wäre ich dann doch Politiker geworden.
Eine Frage noch zum Schluss. Wenn Sie selbst Fotos anschauen, auch von anderen, wie betrachten Sie eigentlich Bilder? Sie sind ja ein Profi, durch und durch.
Naja, ein Bild muss mich schon irgendwie ergreifen. Also das ist ganz wichtig. Also ich schaue mir, ich habe ja Fotografie nicht gelernt. Ich habe ja Fotografie gelernt, indem ich mir Bilder von anderen bekannten Fotografinnen und Fotografen angeschaut habe, mir Ausstellungen angeschaut habe. Und da konnte ich eine Menge lernen. Also da wusste ich, es gefällt mir das Foto, hat es eine Tiefe und vor allem bleibt das Foto. Das ist ja immer entscheidend. Ein Foto, Sie haben ja die Möglichkeit, im Moment des Auslösens wissen Sie, hat das eine lange Halbwertszeit oder eine kurze? Und mein Anspruch war immer, Bilder zu machen, die einen längeren Zeithorizont haben.
Sagt Daniel Biskup, Fotojournalist und Dokumentarfotograf. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns in Ihre Welt der Bilder mitgenommen haben und auch Ihre Perspektiven auf Zeitgeschichte und Menschen mit uns geteilt haben.
Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch an alle, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Mein Name ist Susanne Pütz und eine letzte Musik, die haben wir noch. Musik von Nina Hagen, der Titel Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Daniel Biskup, was verbinden Sie denn mit diesem Titel?
Ja, ich habe ja Angela Merkel 1990 das erste Mal fotografiert, vor der Volkskammer war und beim Zapfenstreich 2021, wie sie dann praktisch aufhörte. Und das ist die Klammer.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.